Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Herzlich willkommen, ihr lieben Serien-Junkies und Junkösen.
Junkösen, das ist ein schönes Wort.
Genau. Willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Ich bin hier in unserem sommerlich warmen Studio mit der einzigartigen, zauberhaften Jana. Hallo Jana.
Hallo Mann, ach wie
und,
schön.
Und über Zoom verbunden mit dem sagenumworbenen Jay.
Hallo Yay. Jay. Hallo. Schön zu sehen. Und,
genau, ich freue mich sehr auf die Folge. Irgendwie hat die Folge eigentlich schon lange auf unserem Programm gestanden und jetzt kommt es endlich dazu. Wir sprechen über eine Serie und letztendlich dann speziell über eine Episode einer Serie, die schon seit vielen Jahren immer wieder für Furore sorgt. Wir reden über Black Mirror. Das ist ein Format, das 2011, glaube ich, zum ersten Mal an die Öffentlichkeit trat mit einer ersten Staffel. Und jetzt ist die Serie in der 6. Staffel angekommen. Wir sprechen von insgesamt 27 Episoden. Viele Staffeln haben nur eine Handvoll Episoden gekriegt. Und das Ganze ist so eine... Ja, wie soll ich sagen? Also wenn man, das wusste ich nicht, als ich angefangen habe zu gucken. Ich habe da einfach erste Staffel, erste Episode angefangen und gedacht, das gibt jetzt eine fortlaufende Geschichte. Ist aber nicht so. Das ist eigentlich wie sagt man dem?
Anthologieserie nennt man
ja,
das.
Ja, es ist eine Anthologie. Ja, genau, eine Anthologie. Jede Folge hat ein eigenes Set, hat einen eigenen Ort, eigene Schauspieler, ganz eigene Figuren und die wiederholen sich praktisch nie. Es gibt so einzelne kleine Querverweise manchmal, aber im Großen und Ganzen steht jede Folge für sich, erzählt eine ganz eigene Geschichte, hat eine ganz eigene Aussage und Moral quasi. Und ja, ich muss ja nicht alles selber erzählen.
Und auch eine ganz eigene Realität.
Ja.
Das ist quasi gleich eine der Besonderheiten sozusagen bei Black Mirror. Wie gesagt, 6 Staffeln mittlerweile und fast jede Folge hat eine eigene Realität, also ein eigenes Setting, das eine Besonderheit aufweist, das unsere Realität nochmal auf eine andere Ebene hebt oder neu durchdenkt. Das besonders, besondere Themen sind immer Technologie.
Ja.
Also wie Technologie weiterentwickelt wird, wie Social Media weiterentwickelt wird oder auch wie einige Technologieerrungenschaften quasi von Menschen missbraucht werden und welchen Impact, welchen Einfluss sozusagen weiterentwickelte Technologie auf uns als Menschen haben kann, wenn es so ein bisschen überspitzt genutzt wird oder missbraucht wird, könnte man fast sagen.
Ja, und der Witz ist, finde ich, dass du ganz oft, also man könnte jetzt denken, okay, Science-Fiction-Serie, das stimmt auch grob gesagt, aber ganz oft spielt die ja, zumindest geht es los in einem Setting, wo man denkt, ja, das ist ja eigentlich so wie wir heute quasi. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis du rauskriegst, worum es eigentlich geht. Und dann merkst du sozusagen, hier wird etwas, was es heute im Ansatz schon gibt, quasi weitergedacht und auf eine Spitze getrieben, so dass du sozusagen eigentlich ganz oft eine ziemliche Nähe zu unserer tatsächlichen Welt hast, finde ich. Das finde ich spannend sozusagen. Ne? Du hast, sei es mit politischen Dingen oder sei es eben gerade im technischen Bereich. Und das kann dann manchmal eben sehr, sehr düster sein, manchmal auch sehr schwarzhumorig. Und durchaus eben auch sehr spannend.
Und auch dystopisch einfach. Ja. Also es werden sozusagen auch Szenarien ausgemalt, bei denen man denkt, so ja, das ist gar nicht so unrealistisch, aber ich möchte bitte niemals, dass das so wird.
Genau, ja, genau. Exakt. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz tiefes Motiv der Serie, dass sie ein Stück weit auf gesellschaftliche Gefahrenpotenziale hinweisen will, die mit Technik verbunden sind. Ja. Und es ist einfach, man muss das mindestens ein paar Folgen muss man sich mal reinziehen, um ein Gespür zu kriegen, was da eigentlich passiert, weil ich finde, es ist eine unglaublich raffinierte Serie. Ich bin eigentlich hellauf begeistert von der Serie und gleichzeitig habe ich einen ambivalenten Zugang dazu, weil ich nämlich immer mal wieder, ich habe Jahre gebraucht, um die ganzen Folgen zu gucken, und zwar einfach, weil ich immer wieder merke, ich bin nicht in der Verfassung, um mir jetzt da noch eine Folge reinzuziehen. Ich habe immer mal wieder gedacht, abends so irgendwie netter Netflix-Abend und so ein Bierchen und dann soll ich jetzt noch Black Mirror, und da fängst du an und denkst, nee, ich krieg das jetzt nicht hin. Also es ist so gut gemacht und es ist derart dystopisch. Es ist ein so plastisches Szenario, wie uns unser eigener Technikgebrauch ein Bein stellen oder in Abgründe reißen kann.
Auch sozusagen unser eigener Technikgebrauch, unser eigener Technikmissbrauch. Also wie wir sozusagen unser eigenes Streben danach, uns immer weiter zu entwickeln und immer quasi der nächsten Entwicklung hinterher zu eifern und nachzueifern und das Ganze nochmal weiter zu entwickeln und noch mehr auch vielleicht Privatsphäre aufzugeben und noch mehr Technologien zu nutzen. Also quasi ja unser eigener Geist sozusagen uns in Bezug auf Social Media und Technologie ein eigenes Bein stellt.
Ja, man könnte sagen, die Serie funktioniert ganz oft nach dem Goethe-Zitat aus dem Zauberlehrling: Die Geister, die ich rief, werde ich nicht los.
Ja.
Aber das macht sie, also jetzt, das klingt so, als sei jede Folge unfassbar schwer. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da widerspreche ich dir mal ganz keck, Manu. Ich finde, die kann man schon ganz gut gucken. Also ich meine, man braucht ein Faible für schwarzen Humor und für dystopische, realitätsnahe, düstere Zukunftsvisionen. Aber dann, also ich habe das immer ganz gut so gucken können.
Ja, das Spannende ist ja, dass eben die Folgen sehr unterschiedlich ausgemalt. Also es, weil jede Geschichte neu erzählt wird und mit neuen, einfach ein eigenes Bild zeichnet. Es gibt ganz düstere, wenig satirisch gebrochene Episoden und dann gibt es solche, die doch eine gewisse irgendwie eben schwarzhumorige Leichtigkeit dann auch an den Tag legen. Also das stimmt. Das stimmt schon. Sie fängt halt einfach an, die ganze Serie, mit einer Folge. Ich kenne ganz viele Leute, die sind über die erste Folge nicht hinausgekommen, weil da muss irgendwie der britische Premierminister muss quasi durch einen YouTube-Erpresser wird er dazu gebracht, ein Schwein zu begatten oder wie man das auch immer halbwegs anständig ausdrücken soll. Und das ist eine derart, wie soll ich sagen, eine derart ekelerregende Episode, dass viele Leute irgendwie das Gefühl haben, ja, wenn das so weitergeht, dann gucke ich das nicht. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, Janne.
Ich wollte gerade sagen, um die Leute kurz mit reinzunehmen, Setting, Jay ist ja per Zoom zugeschaltet und wir haben gerade eben vorher noch besprochen, dass wir wieder ein bisschen mehr darauf achten wollen, wenn jemand Zeichen gibt und jemand direkt reagieren möchte. Und eben sprach Jay und ich gab kurz ein Zeichen und dann fing Manu direkt an weiterzureden und ich dachte, okay.
Ja, ich hab den Jay angeguckt, ich habe dein Zeichen nicht gesehen. Okay, also jetzt, I'm all ears, Jana.
Nee, es ist eigentlich gar nicht so viel, was ich sagen wollte. Ich wollte nur quasi beichten, dass ich noch gar nicht so richtig auf den Zug aufgesprungen bin, Black Mirror. Also ich habe quasi jetzt angefangen, das zu gucken und natürlich die Folge geguckt, über die wir heute sprechen wollen, und mich ein bisschen inhaltlich eingearbeitet. Aber ich habe längst nicht alle Folgen gesehen. Ich habe mir die erste auch angeguckt und in so ein paar weitere so ein bisschen reingeguckt. Bin quasi noch dabei, für mich zu sortieren, wie ich das jetzt finden soll oder nicht, weil sie ja doch alle auch sehr unterschiedlich sind, die einzelnen Episoden. Und auch, also es gibt, wenn man so ein bisschen so in die Rezension und in die Kritik reinliest, dann gibt's auch ganz viele Rankings, wo dann einfach alle Folgen irgendwie gerankt werden, von ganz schlecht bis ganz gut. Und das ist wirklich immer sehr, sehr durchmischt. Also auch in der Rezension der einzelnen Staffeln gibt es in jeder Staffel irgendwie eine Folge, die so richtig gehypt wird, wo gesagt wird, das ist eine richtig tolle, und dann gibt es immer wieder welche, wo man sagt, so was soll das, oder irgendwie passt es nicht so ganz, Und wir haben den Namen noch gar nicht genannt, aber was wir vielleicht mal machen müssten, der Ideengeber und auch der Produzent, das ist der Charlie Brooker. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig notiert habe, genau, Charlie Brooker. Und der steht sozusagen hinter dem ganzen Konzept und der nimmt sich quasi auch die Freiheit, so ein bisschen zu machen, was er möchte in dieser Serie. Und das eben auch, ja, wie gesagt, in aller Freiheit und in aller Möglichkeit und in aller Offenheit in Bezug auf Themen und Entwicklungen, aber auch SchauspielerInnen. Da wird wirklich mittlerweile auf ganz hochkarätige Menschen zurückgegriffen. Und genau, ja. Der steht so ein bisschen dahinter. Die Produktionsfirma hat gewechselt nach der dritten Staffel, wenn ich das richtig erinnere, dritte oder vierte. Vorher wurde es von Endemol produziert und danach ist es zu Netflix übergegangen. Aber sozusagen der Ideengeber Charlie Brooker steht nach wie vor dahinter, in aller Freiheit so ein bisschen zu machen, was er möchte.
Und ja, man sieht auch, relativ deutlich, finde ich, den Übergang vom britischen Fernsehen zu Netflix, weil die Folgen, die dann bei Netflix erschienen sind, die sind schon nochmal technisch und ausstattungsmäßig auf einem deutlich höheren Stand. Also nicht, dass die anderen schlecht sind, aber ich finde, man sieht schon sehr, sehr deutlich, dass jetzt plötzlich hier eine ganze Menge mehr Geld zur Verfügung stand, um die Serien zu realisieren. Was ich noch sagen wollte, war der Titel Black Mirror. Könnte man vielleicht noch irgendwie
erklären,
wo der herkommt. Nämlich, also im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt das auf den schwarzen Spiegel eines Fernsehschirms oder eines Handyschirms an, in dem man sich ja quasi betrachtet und in dem man dann ja sozusagen in die Zukunft guckt, in diesem Fall. Ich habe dabei immer auch ein kleines bisschen an den Apostel Paulus gedacht, der ja sagt, nun erkennen wir wie durch einen dunklen Spiegel, dann aber einstmals von Angesicht zu Angesicht, womit er darauf quasi anspielt, dass die menschliche Erkenntnis eben Stückwerk und immer auch ein bisschen gebrochen ist. Aber eben, also jetzt, ich glaube nicht, dass der Serienschöpfer unbedingt an den Apostel Paulus gedacht hat, aber ich fand die Parallele spannend, weil der Paulus ja sozusagen, wenn er über Gottes Erkenntnis spricht, auch von einem Spiegel spricht. Also sprich, wir kommen über uns selbst nicht hinaus, wenn wir Gott erkennen wollen, irgendwie. Also wir müssen durch uns selbst gucken, quasi, wie durch einen dunklen Spiegel, in dem wir ja nun mal uns selber sehen, wenn wir dann da reingucken. Und so ähnlich, quasi auf die Zukunft bezogen, finde ich, macht die Serie das durchaus auch. Also wir gucken durch den dunklen Spiegel Black Mirror in eine
dunkle Zukunft.
Beängstigende Zukunft, muss man in dem Fall dann schon sagen.
Ja.
Da steht das Dunkle definitiv für etwas Beängstigende. Aber auch hier hat ja der Spiegel auch was mit uns zu tun. Also in einem Spiegel sehen wir nun mal uns selbst. Und das macht Black Mirror, finde ich, schon auch sagenhaft, dass sie uns selber zeigt, eben dann ein bisschen in die Zukunft projiziert.
Ja, das stimmt. Also da werden wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass eigentlich bei der ganzen, es ist eigentlich, natürlich sind es Technik-Dystopien, die gezeigt werden, aber eigentlich werden Abgründe des Menschseins.
Ich wollte gerade sagen, es geht eigentlich darum, was wir mit diesen Technik-Sachen machen und was passieren kann, wenn wir eben diese technologischen Entwicklungen einfach missbrauchen, beziehungsweise es zu dem Zeitpunkt zu dem Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, ob diese Technologien, die mittlerweile ja auch schon entwickelt sind, Menschen dienlich sind oder eben dazu führen, dass der Mensch sich irgendwie durch den Gebrauch davon selbst zerstört.
Ja, und das ist ja jetzt wieder in aller Munde, auch mit KI und so weiter. Toll. Kommt übrigens auch vor in mindestens einer Episode der neuen Staffel und auch in anderen Episoden älterer Staffeln. Das ist auch ein Thema. Ich will eine Sache noch droppen, bevor wir dann auf die Episode zu sprechen kommen, die wir uns heute im Speziellen vornehmen wollen, weil ich möchte eine Zwischenfolge noch abfeiern. Da bin ich ja wirklich fast durch die Decke gegangen, als Black Mirror Bandersnatch gekommen ist.
Ja, also, fand ich auch sagenhaft.
Meine Fresse. Da bin ich, also da war ich in einer Art und Weise elektrisiert. Da konnte ich nicht mehr einschlafen. Da hat Netflix zum ersten Mal überhaupt, haben die das meines Wissens ausprobiert, dass du quasi zum Regisseur der Handlung wurdest und in diese, das ist so eine Zwischenfolge, die sie eingeschaltet haben, die spielt irgendwie in den 80er Jahren und da liest ein Typ, liest ein Buch, das habe ich früher eben auch gekannt, das heißt, hieß auf Englisch, hießen die Choose Your Own Adventure. Da konntest du quasi dann lesen, dann ging es irgendwie zu einer Höhle und dann konntest du entscheiden, will ich reingehen oder nicht. Wenn du reingehen willst, lies weiter auf Seite 120. Ja. Wenn du nicht reingehen willst, lies weiter auf da und da. Und so ist dann eben die Folge aufgebaut gewesen. Und ich bin schier durchgedreht, weil das ist so geil gemacht gewesen. Weil der Typ, der dann, du kannst die ganze Zeit die Entscheidungen für ihn treffen. Du kannst quasi sagen, umarme jetzt deinen Vater oder schlag ihm den Schädel ein und so. Und dann tut er das. Du triffst die Entscheidungen und dann geht der Film so weiter. Ja. Und das Krasse ist, dass der Typ dann die ganze Zeit bei der Psychologin seine Erfahrungen spiegelt und sagt, er hätte das Gefühl, er wäre gar nicht mehr Herr seiner Handlungen. Er hätte das Gefühl, jemand anders würde für ihn entscheiden und du bist hier an deinem Laptop und drückst da die Knöpfe. Es ist ich fand das eine unglaubliche Erfahrung, eine Mischform zwischen Computerspiel und Netflix-Konsum. Also da war ich hellbegeistert.
Ja, ging mir auch so.
Ich habe ein Zitat von dem Charlie Brooker, als klar wurde, dass jetzt im Juni die 6. Staffel rauskommt. Mhm. Das würde ich jetzt mal so ganz galant als Übergang einspielen.
Ja, sehr
einspielen.
Geil. Ja, super.
Zum Teil als Herausforderung, genau, also Ideengeber zur neuen Staffel, Charlie Brooker, bereits im April sagte er, dass es weitreichende Änderungen gibt in der 6. Staffel. Zum Teil als Herausforderung und zum Teil, um die Dinge sowohl für mich als auch für die Zuschauer frisch zu halten, habe ich diese Staffel begonnen, indem ich absichtlich einige meiner eigenen Grundannahmen darüber, was zu erwarten ist, auf den Kopf gestellt habe. Und ich finde, das zeigt sich schon ganz deutlich, wenn man sozusagen auf alle Episoden der 6. Staffel sieht. Wir haben eben schon viel darüber gesprochen, dass ganz vieles um Zukunftsszenarien geht. Und in der 6. Staffel sind wir auf einmal nicht mehr in der Zukunft, sondern wir sind auf einmal in ganz vielen Episoden entweder mindestens im Jetzt oder eher in der Vergangenheit. Genau. Also in 1969 oder 79 oder in 2000. Es geht
80er Jahre.
80er Jahre, es geht gar nicht mehr zwingend darum, dass sozusagen Technologien weiterentwickelt werden und missbraucht werden von den Menschen, sondern es werden, ja, sag ich mal, so Technologien oder auch Medienartikel oder wie auch immer man das jetzt umreißen will, gezeigt, teilweise zumindest, die zu der bestimmten Zeit sozusagen genutzt wurden und wie diese zu dieser Zeit auch hätten oder missbraucht wurden, sozusagen, um das mal so grob zu sagen, wie gesagt. Also wir sind in der 6. Staffel auf einmal nicht mehr in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, beziehungsweise, ja.
Ja,
ja,
stimmt.
Aber auffallend. Genau. Ansonsten bleibt er aber größtenteils zumindest dem Gedanken treu, eine Art Sozialkritik mit irgendwelchen Dingen, die auch etwas mit Technik zu tun haben, zu verbinden, die er dann sozusagen anlegt an das, an ein Geschehen dieser Zeit. Also vielleicht, man könnte, also es gibt zwei Folgen, die vielleicht noch am sci-fi-igsten sind von den fünf. Und dann eben drei, die relativ problemlos in der Zeit spielen, in der sie eben spielen. Keine Ahnung. Ja. Die Folge, über die wir heute reden wollen, spielt Mitte der 2000er. Was man dann daran sieht, dass es noch keine Smartphones gibt oder dass dass ich mit einem Modem ins Internet eingewählt wird, was ich sehr schön fand. Da hört man noch mal dieses Ding, 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 Ding.
Ja, ja.
Ja, genau. Irgendwie, das fand ich doch schön, weil mich das dann an meine eigenen ersten Internetschritte erinnert hat.
das, was wir jetzt gesagt haben, ist aber gleichzeitig zum Beispiel einer der größten Kritikpunkte ja. an der sechsten Staffel. Also, dass quasi sonst ja immer ein Aspekt war, der so besonders war, dass man dadurch, dass eben so Dystopien gezeigt wurden, man selber so diesen Oh Gott-Moment hatte und dachte, oh, hoffentlich wird's nicht so oder hoffentlich entwickeln wir uns nicht dahin. Und man sich immer sozusagen selber Sorgen um die eigene Zukunft gemacht hat und ja. die Entwicklungen, die eben mit den Technologien einhergehen können. Und dadurch, dass das quasi sich jetzt auf Vergangenes bezieht oder auch weit Vergangenes bezieht, bleibt eben so ein bisschen dieser Effekt aus. Also dieser Ups oder oh Gott, hoffentlich wird es nicht so. Moment bleibt in dem Sinne aus, ja, weil stimmt. sozusagen es sich nicht mehr auf mögliche Entwicklungen beziehen kann, sondern es eben einfach Entwicklungen zeigt, über die wir schon hinweg sind. Also quasi teilweise schon Abgründe, die wir vielleicht schon durchgemacht haben oder die wir vielleicht genau. schon durchgegangen sind.
Aber Dinge, die wir schon hätten lernen können.
Dinge, die wir schon hätten lernen können, genau. Und das wäre jetzt auch, wenn keiner von euch mehr was dazu sagen möchte, auch eine gute Überleitung eigentlich zu der Folge, ja. über die wir jetzt reden wollen.
Ja, ich wollte noch kurz dazu sagen, also ich weiß, wie das immer so ist, wenn eine Band ihren Stil verändert, dann schreien die alten Fans sozusagen. Und hier ist es auch ein bisschen so. Ich habe das gar nicht so gesehen, also weil ich sozusagen natürlich alles stimmt, was du gesagt hast, Jana, und das ist eben auch das, wofür man Black Mirror bis hierhin gemocht hat, geliebt hat. Ich fand das Ganze jetzt sozusagen noch ein bisschen breiter aufzustellen, mit dem gleichen Prinzip quasi durchaus in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, was gibt es dort für Dinge, auf die man sich in so einem Kontext soziale Kritik und Technik beziehen kann. Fand ich super. Also jetzt zum Beispiel haben wir hier ja quasi eine True Crime Folge, die sich mit das ist nicht die, über die wir heute sprechen wollen, aber die quasi das True Crime Genre auf die Schippe nimmt, könnte man sagen, oder sich daran macht, das ein bisschen anzuschauen, wo dann sozusagen sogar Netflix bei verarscht wird. Also das fand ich schon witzig, dass auf Netflix quasi Netflix verarscht wird. Anscheinend haben die dem da auch keine Steine für in den Weg gelegt. Das fand ich irgendwie nett. Aber ich will nur sagen, also mir persönlich hat das jetzt nicht so viel ausgemacht, weil ich irgendwie denke, je breiter sowas aufgestellt ist, umso mehr Ideen kannst du dann letzten Endes auch haben. Aber der Black Mirror Purist könnte mit der neuen Staffel, könnte von der neuen Staffel vielleicht enttäuscht sein. Das ist schon so.
Aber das war quasi auch eine Anfrage, die in einer Kritik, die ich gelesen habe, gestellt wurde. Man kann das natürlich super breit aufstellen, aber warum muss man dann noch Black Mirror draufschreiben sozusagen? Also warum können die Ideen, die vielleicht auch der Namensgeber und Ideengeber hat, warum muss man das für Black Mirror verwenden, wenn man quasi einfach möglichst viele möglichst viele Geschichten einfach sozusagen unter einen Oberbegriff stellen will, die vielleicht von der Grundidee schon ein bisschen davon abweichen, was es zum Anfang war. Nicht, dass es sich nicht weiterentwickeln darf, da bin ich total bei dir, Jay. Aber wird da der Begriff oder der Serientitel Black Mirror nur noch genutzt, um sozusagen ja den Hype, der am Anfang da drum war, irgendwie mitzunehmen? Oder
so kann man es negativ formulieren,
genau,
positiv
genau, oder,
formuliert.
Genau, oder ist es einfach sozusagen, wir gestehen der Serie zu, sich weiterzuentwickeln und das Spektrum zu erweitern? Ich wollte auch nur sagen, dass es quasi eine Anmerkung oder eine Kritik sozusagen nochmal war von
aber wie gesagt,
so den Review-Menschen.
Ich würde positiv formuliert eben sagen, der schwarze Spiegel funktioniert ja immer noch. Der guckt dann zwar nicht in die Zukunft, sondern in dem Fall dann Vergangenheit, aber er guckt sich ja ähnliche Phänomene an. Also sprich, ich finde das thematisch, ist das alles nicht weit weg von dem, was Black Mirror bisher gemacht hat. Nur, dass das Setting eben schon eins ist, was passiert ist. Aber da geht es ja dann auch um gesellschaftliche Dinge, die eben mit Technik und damit dann auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun haben. Und jetzt und nur ganz kurz, weil wir dann ja zur der Folge gehen, um die es heute geht. Also ich meine, da geht's um den Höhepunkt der Paparazzi-Sache. Und ich finde, das hat schon wieder mit unserer Handy- und Selfie-Verliebtheit heutzutage hat das einen ganz engen Bezug zu uns, auch wenn sie vor den Smartphones spielt und sozusagen. Ne? Also ich finde, da ist der schwarze Spiegel durchaus da.
Aber dann hätte man ja auch die Smartphones und die Selfies nehmen können. Also quasi als Anfrage. Ich verstehe total, was du meinst. Aber ich habe mir das hier aufgeschrieben, diesen kathartischen Effekt, den ja eigentlich sozusagen die Zukunftsszenarien haben, diese Reinigung, dieses Aha-Moment, was in uns passiert. Ich weiß nicht, ob das rückwärtsgewandt funktionieren kann. Also ich weiß, was du meinst, den schwarzen Spiegel, den kann man uns nach wie vor vorhalten. Aber das bezieht sich eben auch auf Abgründe, in die wir schon gegangen sind, auf eine Realität, die wir schon hinter uns gelassen haben. Und diese Reinigung oder dieses, ich lasse es dann gar nicht erst so weit kommen,
genau.
Das passiert nicht mehr.
Ja, das da hast du recht.
Also insofern ist die sechste Staffel dann vielleicht noch dystopischer oder noch lässt uns vielleicht noch ernüchternder zurück im Nachhinein, weil wir sagen können, ja, ist schon passiert. Wir haben es schon so weit kommen lassen und es macht mit uns in dem Sinne nichts mehr, als es erschüttert uns, aber wir können es nicht mehr verhindern.
Ja, wir müssen jetzt aber schauen, dass wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern erstmal eine kurze Einführung in die Episode geben, mit der wir uns im Besonderen befassen wollen, weil wir eben auch gesagt haben, man kann eigentlich keine Popcorn-Culture-Folge machen zu Black Mirror als Ganzes, weil das sind eben 27 in sich geschlossene Geschichten, die ganz unterschiedliche Eigenheiten unseres Mediengebrauchs und unserer Technikwelt irgendwie ins Kreuzfeuer nehmen oder in den Zoom nehmen und versuchen zu zeigen, wo das hinführen könnte. Man kann nicht über alles reden, also das wäre eine Überforderung und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen uns eine Episode aus der neuesten Staffel vor und haben uns jetzt für die schlechteste aller Episoden entschieden.
Angeblich. Also
es gab ein paar Diskussionen bei uns im Chat im Vorfeld und Jay hat gefunden, die wird ihm doch gut genug gefallen, um darüber zu sprechen. Und dann im Zuge der Vorbereitungen haben wir dann aber gemerkt, dass in ganz vielen Rezensionen wirklich ziemlich unbestritten ist, dass diese Episode die schlechteste dieser Staffel sein soll.
Aber das Schöne ist, weil dann, ich meine, wir reden total gespoilert über diese Folge jetzt, würde ich sagen.
Ja, ja.
Weil es gibt noch 26 andere Folgen, die man sich Black Mirror mäßig anschauen kann, wo man dann nicht weiß, was passiert. Und wir reden heute über die angeblich, ich unterstreiche ganz dick angeblich, weil ich finde sie sensationell, schlechteste Folge von Black Mirror und erlauben uns dann dabei eben auch den Twist am Ende durchaus zu verraten. Weil das schon dazugehört, um das anständig besprechen zu können.
Also ich fand die Folge wirklich schlecht. Also wirklich. Und schlecht heißt in dem Sinne nicht irgendwie schlecht gemacht oder sowas, nur um das klar zu machen. Also das ist wirklich High-Class Entertainment. Da sind mittlerweile Celebrity, große SchauspielerInnen-Größen, die da mitspielen. Die kennt man alle sozusagen vom Namen her. Jetzt in der Folge nicht ganz so, aber wie gesagt, in der Staffel spielt auch Salma Hayek mit und ähnliche.
Aaron Paul,
genau. Also da spielen wirklich Hochkaräter mit. Und auch, wie du ja schon vorhin angekündigt oder erzählt hast, Jay, es ist von Netflix produziert, es ist wirklich gut produziert, es sind schöne Bilder, es ist filmisch wirklich top gemacht, kann man nichts anderes zu sagen. Und trotzdem würde ich auch so weit gehen zu sagen, dass da würde ich Jay widersprechen, Mich hat sie nicht abgeholt.
Mich hat sie nicht abgeholt.
Um das mal so vorsichtig zu formulieren. Aber vielleicht gibt uns Manu eine kurze Einführung in den Plot der, der Folge.
Also kann ich machen. Aber
dürfen wir kurz vorher wenigstens noch erwähnen, dass eine Deutsche die Regisseurin ist.
Ja, gerne.
Uta Briesewitz. Das finde ich nämlich schon... Uta Briesewitz, ich glaube aus Leverkusen ist die... genau.
Bekannter in Hollywood als in Deutschland.
Genau. In Hollywood eigentlich eine Kamerafrau. Ich finde, das sieht man auch sozusagen an den Bildern, weil das wirklich sehr gut fotografiert und gefilmt ist. Aber seit einiger Zeit dann eben gerade im amerikanischen Fernsehen und Serienmarkt eben auch als Regisseurin tätig. Und auch da hochkarätige Sachen, True Blood, Jane the Virgin, House of Lies, Orange is the New Black und Jessica Jones und solche Sachen. Also wirklich eine Menge Sachen, die man so kennt. Westworld sogar. Also Stranger Things hat sie 2 Episoden Regie geführt.
Ach, krass, das wusste ich gar nicht.
Ja. Also nur mal so nebenbei erwähnt, ob die Folge nun gut ist oder nicht, werden wir am Ende abstimmen.
Ein bisschen Lokalpatriotismus hier trotzdem vorweg.
Ja, sehr gut. Das sei euch gegönnt. die Folge heißt Daisy May, Daisy Clay, Hazy Dray,
Lazy Day.
Lazy Day. Nein.
Rainy Haze.
Genau. Nee, die Maisie Day. Und das ist der Name einer Protagonistin in dieser Folge. Einer Schauspielerin ist sie, Celebrity Star. Und die wird eben, umgarnt, ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Die wird gepeinigt von Paparazzi. Und im Zentrum der Geschichte steht eine Frau, Bo nennt die sich, das ist eine, ich habe mich dann gefragt, wie nennt man eine weibliche, also Paparazzo ist ja die Einzahl, jetzt ist ein weibliche Paparazzo, ist das eine Paparazza oder eine Mamarazzo? auf jeden Fall ist es eine... Fotografin, die ihr Geld halt damit verdient, Celebrities in möglichst sensationellen, möglichst auch verfänglichen Situationen abzulichten. Das Ganze beginnt mit der Geschichte, dass sie eben einen Star bei einer Affäre erwischt mit einem anderen Mann und das führt dann dazu, dass das ist irgendwie, ich glaube, ein verheirateter Familienvater, der da erwischt wird und sich dann das Leben nimmt und Bo, unsere eben Paparazza, die will dann mit der ganzen Geschichte, mit dem ganzen Business nichts mehr zu tun haben. Sie sieht irgendwie ein, dass das auf Kosten der Menschen geht, die da abgelichtet werden und will ihr Geld anderweitig verdienen, kommt aber in finanzielle Nöte und lässt sich dann überreden, noch einmal zu versuchen, einen richtigen Money-Shot zu kriegen, nämlich von dieser Maisie Day, ein Superstar, eine Schauspielerin, die irgendwie abgetaucht ist bei Dreharbeiten, nicht mehr gesichtet wurde dann und man wusste nicht so richtig, was ist mit der los, hat die Drogenprobleme und so weiter.
Na gut, aber wir als Zuschauer,
ich wollte gerade sagen, wir erfahren ein bisschen was.
Also wir erfahren nämlich schon ein bisschen was über Maisie Day.
Vielleicht wollte Manu das noch sagen.
Ja.
Nee, mach nur, ich muss ja nicht alles allein erzählen. Ja, alles gut,
also
alles gut.
Wir als Zuschauer erfahren zwischendrin, die ist auf dem Filmset in Osteuropa,
in Tschechien,
Osteuropa, genau. Und geht dann an einem Abend bei Wetter, fährt sie los, um sich Kippen zu holen. Und sie hat vorher einen Pilz eingeschmissen. Also sie ist nicht mehr so ganz Herr ihrer Dinge. Und es kommt, wie es kommt. Sie baut einen Unfall. Also sie plötzlich quasi merkt man, wie sie jemanden anfährt. Und dann steht sie da auf der Straße und guckt zurück. Und man sieht, hinten jemanden liegen ist und man merkt, wie ihr das sozusagen in die Glieder fährt. Und dann erfahren wir über sie eigentlich nur noch, dass sie irgendwo abtaucht bei irgendeinem Produzenten, Alkohol trinkt, sich also offenbar fix und fertig ist, dort die halbe Wohnung zusammen schlägt, überall liegt Glas rum und so weiter und man merkt, ihr geht es nicht gut. Und dann holt sie sich irgendwie so einen super
Wunderheiler. Der Nervenarzt der Superreichen.
Genau.
Sie kontaktiert sie und sagt, du musst mir helfen, es geht nicht mehr, irgendwas ist mit mir. Genau, du musst mir helfen. Mhm. Und der kommt dann und sagt ihr dann quasi, wie ernst es um sie steht. Er sagt dann, es geht einfach darum, dass du die nächste Nacht überlebst, quasi.
Genau.
Und bringt sie dann weg. Und das ist schon der Zeitpunkt, an dem Bo, unsere Peperoni. Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere Peperoni schon die Verfolgung quasi aufgenommen hat. Die hat nämlich einen Tipp bekommen über den Essenslieferdienst, von dem unser Maisie Day sich immer Essen liefern lässt und findet dadurch das Haus des Produzenten und wartet quasi schon mit ihrer Kameraausrüstung vor dem Haus in ihrem Wagen und bekommt dann mit, wie dieser Nervenarzt sozusagen bei Maisie Day ist und sie dann wegbringt und sozusagen sie einsteigt und das Auto wegfährt und Bo, unsere Peperoni, folgt jetzt dem Auto.
Ja. So, und könnten wir hier vielleicht also kurz noch unterbrechen, weil ich würde eigentlich fände ich es sinnvoll, wenn wir dann die Auflösung, also die letzte Viertelstunde der Serie, dann wirklich auch erst am Schluss besprechen und lieber erst noch mal ein bisschen über das Grundthema reden, nämlich eben Paparazzi, Menschen quasi, deren Privatsphäre zu entwürdigen, in denen man sie mit der Kamera quasi verfolgt. So, weil das ist ja im Grunde das, worum es in dieser Folge geht, oder?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? Wie viel ist deine Privatsphäre wert, sozusagen?
Genau.
Also was macht es mit den Menschen, dass Bilder von ihnen oder dass sozusagen durch Bilder von ihnen ihre Privatsphäre oder ihr Privatleben so in die Öffentlichkeit gedrängt wird, dass sie ja sich nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Das hatten wir am Anfang schon gesagt. Bo bekommt eben am Anfang mit, wie ein Mensch, den sie fotografiert hat, sich danach das Leben nimmt. Oder dass damit wird sie sozusagen konfrontiert. Und das ist schon so sozusagen die Anfangsprämisse, die so reingegeben wird, dass man bei ihr sieht, sie hadert damit gerade so ein bisschen und gibt es eben auch deshalb auf, dass das Paparazzi sein, weil sie eben gesehen hat, was passieren kann und sich damit auch sichtlich nicht ganz hundertprozentig wohlfühlt. Sie ist in so einem, sie hat noch andere Kollegen, die öfter mit auftauchen in dieser Episode, die da ein bisschen anders davor sind, aber klar, die Frage wird gestellt, sozusagen, was passiert mit den Menschen, wenn deren Privatsphäre, jetzt habe ich den Faden verloren, wenn ihre Privatsphäre sozusagen öffentlich gemacht wird und Bilder von ihnen sozusagen in die Öffentlichkeit dringen, die da eigentlich nicht hingehören.
Naja, und ich finde die, also die Stärke an dieser Situation ist quasi, also ne, wir identifizieren uns ja mit Bo und wenn sie dann mit ihren Paparazzi-Kollegen, also weil das sind alles erst, will ich nur sagen, zusammenkommt und die irgendwelchen Stars auflauern, ist es schon so wie auf einer Jagd, Ne? Wenn die dann später ihre Bilder vergleichen und du merkst, ihre Augen leuchten und sie gehen über und schau mal, da habe ich die so fotografiert und so weiter. Also es ist wie eine Jagd auf Menschen, die dort geschieht. Gleichzeitig finde ich sehr spannend oder finde ich sehr schön, als Counterpart lebt sie mit einem jungen Mann zusammen, der sie zweimal in der Serie, in der Folge quasi kritisiert. Und er macht das und man merkt, es fällt ihm super schwer. Also es ist ein ganz schüchterner junger Mann. Einmal schreibt er sich sogar Zettel, um sie sozusagen nicht für das, was sie beruflich macht, sondern das, was sie in ihrem Zusammenleben miteinander, also wo er sich durch sie gestört fühlt, seine Privatsphäre oder wenn sie quasi die Miete nicht bezahlt. Ja, genau. Und ich finde das so schön, weil in dieser Figur, die eigentlich eine absolute Nebenrolle ist, kommt sozusagen, also wird deutlich gemacht, was das Gegenteil von dem ist, was sie und ihre Kollegen quasi ständig tun. Nämlich Menschen so auf den Pelz zu rücken, wo sie überhaupt keine Privatsphäre achten und nichts. Und die Schwierigkeit, die dieser Mitbewohner hat, ihr die kleinsten Kleinigkeiten zu sagen, also das fand ich einfach einen schönen Gegenpol.
Ich finde auch in Anlehnung daran, was du gerade gesagt hast, ich finde es gar nicht mehr dieses den Menschen auf die Pelle rücken, sondern es ist irgendwo auch eine Entmenschlichung, die da stattfindet. Total. Eine Entmenschlichung von den Paparazzi gegenüber den Menschen, von denen sie da die Fotos machen. Man sieht das in einer Szene, wo sie eben auch auf einen so ein Starlet irgendwie sozusagen Jagd machen. Und das Starlet dann so ein bisschen ausfallend wird gegenüber den Paparazzi.
Ja.
Und die dann aber direkt zurückschießen und sagen, ja, fass mich doch an, dann ist das Körperverletzung, dann wirst du angezeigt sozusagen. Also es ist keine Begegnung mehr auf Augenhöhe, überhaupt nicht. Es ist quasi eine Entmenschlichung durch die Paparazzi von dem Objekt der Begierde, um es quasi mal so zu sagen. Und damit auch so ein bisschen bei dieser Frage, der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn ich dafür viel Geld bekommen kann, was tue ich alles für dieses Geld, was ich bekommen kann? Und wie viel ist dann auch noch die Menschlichkeit wert, mit der wir uns begegnen? Also wie schnell gebe ich sozusagen ein menschliches Miteinander auf, wenn ich dafür, keine Ahnung, $30,000 oder sowas ja. bekommen kann? Ab welchem Punkt? Also ab wie viel Geld bin ich auch persönlich dazu bereit, meine Mitmenschlichkeit aufzugeben.
Ja, absolut. Also das darf man doch sagen, die Folge zeichnet eigentlich ein sehr düsteres Bild von diesen Paparazzi. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie so in ihre Welt eintauchen würde, dass man dann genau versteht, warum sie das tun und Sympathien entwickelt. Mhm. Ein bisschen mit dieser Protagonistin, mit Bo, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie da ganz verharmlost oder nur als Opfer dargestellt wird, sondern es wird wirklich teilweise auch sehr deutlich gemacht, dass das zutiefst irgendwie korrumpierte Persönlichkeiten sind, die da der Sensationslust willen bereit sind, die intimsten Geheimnisse von Celebrities an die Öffentlichkeit zu zerren und sich das dann auch, es gibt auch so Dialoge unter den Paparazzi, wo sie sich dann das ein Stück weit schön reden und so quasi, ja gut, die haben das ja gewollt, wenn man so berühmt ist, wenn man Star sein will, dann muss man damit leben können und so. Und hier ist, glaube ich, aber auch die zeitliche Verordnung der Episode ist einfach wichtig, weil das sind die Nullerjahre und das ist so die Hochzeit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, die Hochzeit dieser Paparazzi-Kultur. Ich meine, das war Ende der 90er ist Lady Diana Männer gestorben. Ja. Und da ist ja auch der Hass auf diese Paparazzi, hat sich da wirklich so aufgetürmt, weil man ja sogar den Verdacht hatte, dass die Paparazzi für den Tod von Lady Di mitverantwortlich waren. Weil das war ja die Geschichte von diesem, wie hieß der da, der Prinz in Paris oder was, wo sie dann die Lokalität gewechselt haben, weil so viele Paparazzi vor Ort waren und die sind dann nochmal umgedreht und sind dann in der Limousine irgendwie zurückgefahren, weil sie eigentlich den Paparazzi, dem Blitzlichtgewitter ausweichen wollten. Und der Fahrer war leicht angetrunken und ist dann verunglückt und so. Das war ja, da waren Paparazzi ganz wesentlich involviert und da ist das dann auch ein Stück weit auch in der Öffentlichkeit sehr stark gekippt, dass man angefangen hat, diesen Berufsstand auch wirklich zu verachten.
Und ja auch später dann noch, also das war glaube ich so der Anfangspunkt, aber es zieht sich dann ja so bis Mitte 2000er, Ende 2000er Jahre, wo man so ganz viele Starlets sowas hatte, sag ich mal so, Miley Cyrus, Lindsay Lohan, nicht zu vergessen, Britney Spears auch ganz, ganz stark. Wo man sozusagen schon deren Struggle sozusagen mit diesem ganzen System, mit in dem Fall der Musikindustrie auch mitbekommt, der dann eben auch von so Paparazzi eben auch, sag ich mal, es wurde nicht besser gemacht dadurch.
Naja, also durch alles an die Öffentlichkeit gezerrt.
Genau, wo quasi das, der Struggle, den die Personen eh schon haben mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit, dann durch die Paparazzi nochmal stärker sozusagen, nochmal mehr in die Öffentlichkeit und ins Blitzlicht sozusagen gerückt wird, was diesen Personen eben auch überhaupt nicht gut getan hat.
Ja, ich sag jetzt mal in Anspielung auf das Ende, das wir dann noch auflösen werden, aber die Paparazzi der Nullerjahre, das sind ein bisschen die Blutsauger der Medienwelt gewesen, eigentlich so ein bisschen die leben, die haben quasi gezehrt vom Leben anderer. Die haben mit ihren Fotos, mit ihren Aufnahmen, die haben ihr Geld verdient, damit eigentlich sich auf das Leben der Stars draufzusetzen und möglichst skandalöse, möglichst intrigante, möglichst verhängnisvolle Shots zu kriegen. Das war die Zeit, wie du schon gesagt hast, glaube ich, Jana am Anfang, das war die Zeit, in der halt noch nicht jeder ein Handy hatte. Ja. Heute sind wir alle potenzielle Paparazzi.
Und mein Gefühl war auch so ein bisschen beim Schauen der Serie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Kamera und durch dieses Geld, diese Belohnung, die eben damit reingebracht wird, ich glaube es sind 30 oder 40.000 Dollar, die sozusagen für ein Foto dann später von Maisie Day ausgelobt werden, dass die auch so ein bisschen ihre Eigenverantwortung abgegeben haben. Also dieses, ich habe eine Kamera und ich nutze die. Und es gibt Geld, was ich dafür bekomme, dass ich diese Kamera bestmöglichst nutze. Und das heißt aber eben auch, dass ich vielleicht ein Stück weit gar nicht mehr für mein Handeln verantwortlich bin, weil es ja sozusagen wieder Zweck heiligt die Mittel, weil es ja gewünscht wird, dass ich das tue. Also fast schon sozusagen, ich bin gezwungen, das zu tun, weil irgendwer muss es machen und ich habe die Kamera und ich kann damit gut umgehen sozusagen. Und es gibt ganz viel Geld dafür. Das heißt, es wird gewollt. Also ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass ich das mache. Und es ist gar nicht mein Handeln, sondern es ist sozusagen gewolltes Handeln auch von der Gesellschaft, was ich einfach nur ausführe so ein bisschen. Also das war mein Gefühl so ein bisschen bei der Folge, dass ein Stück weit durch den Missbrauch oder auch den Gebrauch der Kameras, der Paparazzi, der Fotos von den Menschen sozusagen die Eigenverantwortlichkeit im Handeln der Paparazzi so ein bisschen abgegeben wird. Genau gesagt wird so, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun.
Ja, und ich finde, man kann vielleicht noch den Vergleich bringen. Früher ist man auf die Jagd gegangen, um einen Hirsch zu erlegen und kam dann, keine Ahnung, mit dem Hirsch oder dem, was man da auch erjagt hat, ins Dorf und hat gezeigt, was man erlegt hat. Hier... Oder sozusagen die Analogie ist dann, dass die Jagd im 21. Jahrhundert eben eine Jagd auf Menschen ist, wo man eben dann die mit Kameras erlegt, in dann auch tatsächlich im wörtlichen Sinne, wie man in der Serie sieht, ne? Am Anfang der junge Schauspieler, der sich das Leben nimmt. Also sprich quasi Medien, unser Medienkonsum schickt uns auf eine andere Form von Jagd, wo wir irgendwelchen Starlets quasi nahe kommen wollen durch irgendwelche komischen Aufnahmen, die von deren Privatleben gemacht werden. Und im Twist der Serie, finde ich, wird das, der Folge, also der Episode, wird das dann, finde ich, halt auf die Spitze getrieben und umgedreht. Also gerade dieses Jägertum. Genau.
Ja, ja.
Sollen wir
jetzt? Ja, löst das doch mal auf.
Ja, genau. Ja, ich wollte gerade.
Sonst tanzen wir nämlich drumrum und kommen am Schluss gar nicht mehr dazu, darauf einzugehen.
Genau, also einfach weiter in der Handlung vielleicht.
Ja, genau. Also wollte ich im Grunde auch gerade tun. Ich wartete nur auf euer Nicken oder irgendwas, was sagt, alles klar, ja.
Go for it.
Da sind wir.
Fühl dir zugenickt.
Also, und los. Nämlich Bo verfolgt dann mit anderen Paparazzis eben Macy Day zu einer Entzugsklinik, die sie extra für das gesamte Wochenende leer gekauft hat. Graben sich dort durch einen riesen Bretterzaun, der diese Klinik quasi von der Öffentlichkeit abschirmen soll, durch und finden sie dann, wie sie in einem Raum angekettet liegt. Da sind Ziegen in diesem Raum und die Bo flippt völlig aus und sagt ihr, das ist nicht richtig, man darf die Leute nicht irgendwie anketten und so und macht sie dann los und die Bo sagt immer verschwindet ihr versteht das alles nicht, ihr versteht das alles nicht.
Nee, nicht Bo, Maisie sagt
genau, verschwindet. Sorry, genau, du hast vollkommen
recht. Man muss kurz noch, Bo hat gesehen, dass sie angekettet ist und erst dann gehen sie auch in den Raum rein. Ja, die haben vorher sozusagen in den Raum von weitem rein fotografiert und dann sieht Bo, dass sie angekettet ist und hat dann so einen Moment von das darf nicht sein und bricht dann das Schloss auf. Genau. Also der Raum, in dem sie ist, ist auch zugeschlossen und sie ist weggesperrt.
Und die anderen Paparazzi nutzen die Situation aber, um die ganze Zeit mit der Kamera auf diese Macy Day zu halten. Und dann sehen wir in Rückblenden von Macy Day, was bei diesem Unfall wirklich passiert ist. Nämlich, dass sie keinen Menschen überfahren hat, sondern dass dort ein wolfsartiges Wesen liegt und sie wohl verletzt hat. Und dann kommt der große Twist, nämlich, dass sich Macy Day vor den Augen oder in dem Blitzlichtgewitter in einen Werwolf verwandelt, was auch optisch ziemlich geil aussieht und toll gemacht ist. Und dann dreht sich die Jagd eben um. Auf einmal werden die Paparazzis zu den Gejagten und ich würde es mal auf der Metaebene so sagen, von der Person, die sie quasi, also das, sie haben jemanden zum Tier gemacht, zum Monster gemacht, was sie mit ihrer Kamera erlegen wollten. Und jetzt werden sie von genau diesem Monster gejagt. Das Ganze endet dann in einem Diner, wo viel Blut fließt und der Werwolf quasi die gesamte Paparazzi und noch mehr Kumpanenschaft diverse Köpfe kürzer macht.
diverse Köpfe, ja.
Oder ihrer Hälse beraubt.
Wie dem auch immer. Also es ist recht blutig. Also Horrorfreunde haben ihre Freude an diesen Szenen, sage ich nur mal so. Und das Ganze endet dann, dass Bo eine Macy Day, also den Werwolf, erschießt. Und dann liegt quasi nur noch der zurückverwandelte Mensch, Macy Day, auf dem Boden. Und man merkt, sie lebt noch. Alle anderen sehen tot, nur noch Bo steht um sie rum und sie sagt, kill me, shoot me. Ist auch nochmal wichtig. Shoot me ist ja sozusagen das gleiche Wort für erschieß mich oder schieß mich. Also
fotografiere mich.
Genau. Und dann gibt Bo ihr die Waffe, damit sie das gefälligst selbst erledigen kann und zückt ihre Kamera, um den Money Shot schlechthin zu schießen. Und damit endet die Folge.
Ja, also kein Happy End auf jeden Fall.
Das gibt's aber selten bei Black Mirror.
Gibt's wirklich fast gar nie bei Black Mirror, das stimmt. Und es ist natürlich es ist eine Folge, die in besonderer Weise uns darauf stößt, über diese Vermarktung des Selbst nachzudenken. Und was ich spannend finde, und vielleicht ist das jetzt auch, wir haben ja eingangs ein bisschen diskutiert, wie viel Sinn das jetzt macht, dass diese Staffel ganz oft auch in Zeiten, Episoden in Zeiten ansiedelt, die schon vergangen sind. Was ich hier spannend finde, ist, dass man jetzt im Rückblick eigentlich ins Nachdenken gebracht wird und sich denkt, ja, also eben 90er Jahre, Nuller Jahre, Paparazzi-Kultur, Tabloids, Regenbogenpresse und so, ein Riesending. Und dann kommen die Smartphones auf und jeder ist ein Paparazzi. Die ganzen Boulevardpresse, die machen ja aktiv damit Werbung. Also das wird ja überall angezeigt, so quasi, wenn du irgendwas beobachtest, hast du was gesehen, mach ein Foto, mach einen Film. Es gibt dann Leser, es gibt dann Preise für unsere Leser, die Filme und Fotos einreichen und so. Es wird aktiv jeder zum Paparazzi gemacht. Aber viel krasser finde ich noch, dass eigentlich im Zuge dieser Social-Media-Kultur, dass jeder zum Paparazzi seiner selbst wird. Also nicht nur versuchst du irgendwie, also das hat ja die Polizei, hat das Problem bei Unfallstellen, bei Crime Sites und so weiter, dass die Leute zu Scharen sich versammeln, nicht um zu helfen, sondern die Straßen verstopfen, um irgendwie Filmchen zu drehen und so und Fotos zu machen. Aber viel krasser ist eigentlich noch, dass wir ganz auf breiter Ebene Leute Intimitäten freiwillig preisgeben, die früher von Paparazzis eigentlich erzwungenermaßen geschossen werden mussten. So.
Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr passend. Es ist aber freiwillig sozusagen, beziehungsweise, oder ganz viel ist freiwillig. Also es ist eine freiwillige, private Öffentlichkeit, in der wir uns befinden, in der wir zumindest ein Stück weit selber bestimmen, wie viel von unserem persönlichen Bereich sozusagen wir der Öffentlichkeit preisgeben, uns aber trotzdem auch permanent in dem Bewusstsein bewegen, dass ganz viel von dem, wo wir uns aufhalten, was wir machen, wo wir gerade sind, woran wir teilnehmen, auch digital verwertet wird. Also wie häufig wird bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man ist, werden Fotos gemacht, die ganz klar veröffentlicht werden, wo dann vorher nur einmal gesagt wird, hier macht übrigens jemand Fotos. Und es gilt mittlerweile sozusagen eigentlich eher das Negativrecht. Also wenn man nicht möchte, dass man irgendwo auftaucht, muss man bewusst widersprechen. Und ansonsten ist es einvernehmlich, dass alle zustimmen, dass ihre Fotos veröffentlicht werden. Und das wird, große Firmen machen sich das ja eben auch zunutze. Also, sag ich mal, die ganzen InfluencerInnen, die eben Werbung machen für irgendwelche Marken, die sie im persönlichen Bereich benutzen, wo dann sozusagen die Marken davon profitieren, dass die sagen, ach so, ich wasche übrigens mit der und der Marke meine Haare. Und also, ob sie es wirklich tun oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das sind eben sozusagen persönliche Bereiche, die ganz bewusst ins Öffentliche getragen werden, um daraus natürlich auch irgendwo Nutzen zu ziehen. Aber eben auch bei allem, wo wir uns so bewegen, läuft man immer gefühlt Gefahr auf irgendeinem, gerade in Zürich jetzt zum Beispiel, gerade ist wieder Touristensaison. Also ich weiß nicht, wie viele Leute hier stehen und irgendwelche Fotos von irgendwelchen Brücken machen, wo ich im Hintergrund gerade auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg von der Arbeit zurück bin oder so. Also ich glaube, das Bewusstsein hat sich so ein bisschen auch geändert. Und was ich auch spannend finde, das bedeutet ja auch nochmal eine ganz andere Realität sozusagen für Stars und Sternchen, weil die ja teilweise auch super private Dinge auf ihren Instagram-Kanälen teilen und dafür teilweise sogar Leute haben, die sie dabei begleiten, wenn sie ihre Abendroutine zeigen zum Beispiel oder irgendwie wie sie mit ihren Kindern gerade zur Schule fahren. Denke ich nur an Reese Witherspoon oder ähnliches, die sich da in ihrer Küche positioniert mit ihren Kindern und da irgendwelchen Quatsch in ihrer Küche macht und davon irgendwelche Reels bei Instagram postet. Also quasi vielleicht auch ein Stück weit Selbstermächtigung im Umgang mit der eigenen Privatsphäre oder dem persönlichen Bereich, in dem Sinne, dass wir es auf einmal ein bisschen mehr kontrollieren können.
Gut, aber
was wir teilen, was wir zeigen und was öffentlich wird.
Aber das ist ja quasi alles quasi, wenn man so will, freiwillig. Schon auch irgendwann. Also irgendwann ist es nicht mehr freiwillig, weil du als Star das machen musst, um mithalten zu können. Aber das, was Manu ja sagte, Entschuldigung, ist ja die quasi, also ist das Ausweiten dessen, was Paparazzi früher gemacht haben, auf den ganz normalen Menschen, der immer noch mit seinem Handy Jagd auf Celebrities macht, um die möglichst in komprimierenden Situationen zu erwischen.
Aber passiert das so häufig? Also ich habe das Gefühl, das passiert gar nicht mehr so häufig. Na klar können wir alle mit unseren Handys irgendwie Fotos von irgendwelchen Celebrities machen, aber irgendwie ist es ja viel interessanter für ganz viele geworden, Fotos mit den Celebrities selber zu machen. Also gefühlt in meiner Wahrnehmung, in meiner subjektiven, einfachen Wahrnehmung, ist es nicht mehr dieses, ich mache ein Foto von irgendeinem Fußballspieler, wie der gerade irgendwie seine Wasserflasche auffüllt oder irgendwie gerade komisch guckt, sondern es ist eher ein, ich gehe hin und frage, ob ich ein Selfie mit dem machen kann und poste das dann selber.
Ja gut, aber die, wenn du ein Foto verkaufen willst, ist, keine Ahnung, ein oben ohne Bild von irgendeiner bekannten Schauspielerin immer noch mehr wert, als wenn sie sozusagen, keine Ahnung, einen Kaffee trinkt oder ein Selfie mit dir zusammen macht. Also sprich.
Aber wie viel wert sind diese Fotos denn überhaupt?
Naja, in den Zeitungen werden die ja immer noch abgedruckt. Bildzeitung oder so, da gibt's nach wie vor quasi Paparazzi-Bilder. Also die Form sozusagen, Privatsphären zu durchbrechen, um sich daran in irgendeiner Form zu ergötzen oder bereichern, deutlich zu machen, wie die ungeschminkt aussieht oder dass sie in einer Reha-Klinik fotografiert wurde und so weiter und so fort oder mit irgendjemandem, der nicht seine Partnerin ist und so weiter. Das würde ich sagen, ist ungebrochen. Also das Bedürfnis
danach. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Bedürfnis ist vielleicht ungebrochen, wäre mir schon fast zu krass ausgedrückt. Ich finde, es ist nach wie vor da, aber es ist längst nicht mehr in dem Ausmaß da, dass es, wie es früher war. Weil ich glaube, dass die Menschen eben über Social Media schon viel mehr von sich teilen. Auch die Celebrities, dass viel mehr Fotos von denen sozusagen sie selbst irgendwie freigeben. Also nicht selten haben wir auch in den Klatschblättern irgendwelche Instagram-Posts von den Celebrities selber, die einfach kommentiert werden, weil die gerade in der Story gepostet haben, dass sie mit ihrem Freund, mit ihrem neuen Freund gerade auf einer Insel Urlaub machen. Und dann wird das quasi als Foto, als Referenz in irgendwelchen Klatschspalten oder Klatschblättern eben auch als Foto so abgedruckt.
Ja, ja. Das stimmt. Also ich glaube, die mediale Situation hat sich fundamental gewandelt, so dass eben dieser Berufsstand praktisch sich fast schon erübrigt hat, in diesem Sinne zumindest, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Und dass auch Celebrities jetzt von sich aus teilweise sehr intime Einblicke in ihr Leben posten und eben nicht nur Celebrities, sondern das ist ja das Thema, das gehört ja zu oder wird überall gefordert, dass man bei Jugendlichen eben auf diese Medienkompetenz achtet, weil es doch immer noch ganz viele junge Menschen gibt, die zum Beispiel sich für eine Lehrstelle interessieren oder sich für eine Anstellung bewerben und nicht schnallen, dass die Arbeitgeber dann auf den sozialen Medien gucken und schauen, wie oft der oder die sich am Wochenende die Kante gegeben hat und irgendwelche sehr, sage ich jetzt mal, zwielichtigen Bilder geteilt hat und so und man daraus dann entsprechende Schlüsse zieht. Also Leute, und das ist ja irgendwie irgendwie das, das ist doch irgendwie die Krux, auf die uns vielleicht die Folge auch stoßen könnte, dass wir zwar von der Freiwilligkeit sprechen und sagen, ja, die müssen das ja nicht teilen, aber die sind Teil oder wir sind Teil einer Social-Media-Kultur, einer Selbstoffenbarungskultur in den Medien, die uns doch auch immer wieder veranlasst, vielleicht Dinge zu teilen, ohne uns zu gut zu überlegen, welche Konsequenzen das hat. Und gerade jüngere Menschen haben sich dann auch schon oft selbst das Bein gestellt, weil sie irgendwie das Empfinden nicht mitbringen oder zum Beispiel das Gefühl haben, sie, was sie privat auf Social Media tun, das hätte überhaupt keine Verbindung zu dem, was sie dann beruflich oder schulisch oder so. Da fehlt manchmal das Gespür und da geben Leute natürlich irgendwie freiwillig, aber auch unter dem Druck einer Massenkultur Dinge von sich preis, die vielleicht ihnen eher schaden.
Sicherlich, glaube ich, fehlt da manchmal entweder so ein bisschen Medienkompetenz oder auch zumindest an einigen Stellen guter, reflektierter Umgang mit dieser Kultur. Und da ist bestimmt manchmal mehr Offenbarung, Selbstoffenbarung, als vielleicht gut wäre. Trotzdem, um jetzt nochmal so ein bisschen einen religiösen, wie auch immer, Aspekt mit reinzubringen, kann dadurch natürlich auch oder können durch Selbstoffenbarung über Social Media kann natürlich auch neue Vergemeinschaftung entstehen.
Ja.
Also dadurch sozusagen, dass ich mehr von mir teile und es nicht nur sozusagen meinem unmittelbaren Umfeld teile, sondern vielleicht auch sozusagen einem breiteren Publikum, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen sich von dem, was ich von mir erzähle oder von meinen Hobbys oder von dem, was mich persönlich betrifft, angesprochen fühlen, die ich sonst gar nicht in meinem Umfeld habe. Und dadurch können Verbindungen zwischen Menschen entstehen, die sonst vielleicht nicht entstanden wären. Und ich glaube, auch so schwierig ist es auch für einige, so viel Tücken es auch mit sich bringt, kann es für ganz viele Jugendliche total sinnvoll sein, sich eben über digitale Plattformen, über Social Media mit anderen zu vernetzen, die eben nicht in ihrer Hometown oder aus ihrem kleinen Dorf kommen, sondern vielleicht von, 300 oder 500 Kilometer entfernt sind. Aber die Möglichkeit sozusagen über bestimmte Themen sich zu verbünden oder Gemeinschaft zu erfahren, die Chance bringt Social Media, finde ich, trotzdem mit sich.
Absolut.
Und das ist irgendwie so ein großer Vorteil, der, finde ich, den wir nicht unterschlagen dürfen.
Aber es ist wie immer Licht und Schatten. Ne? Du hast vollkommen recht, diese Lichtseiten gibt es. Die Schattenseite dazu wäre, dass du, also in der Regel, ich meine, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ja, ein gewisser Druck zur Selbstdarstellung da ist. Also sprich, in der Regel versuchst du, dein Leben schöner und aufregender zu machen, als es wirklich ist. Und glaubst auch, die anderen hätten alle so ein wahnsinnig schönes und aufregendes Leben. Aber ich wollte noch zu dem, was Manu gesagt hat, sagen. Also ich mache ja Schulsozialarbeit und wir versuchen unseren Schülern immer folgenden Satz irgendwie einzubläuen, quasi, dass wir sagen, wenn du etwas auf Social Media teilst oder jemandem gar ein Foto von dir schickst, dann überleg dir vorher, ob du das wollen würdest, dass dieses Bild, dieses Foto, keine Ahnung, auf dem Marktplatz in 10 Meter Größe hängen würde. Wenn du denkst, ja, das kann da ruhig in 10 Meter großer Größe hängen, dann poste das und dann gib's gerne weiter. Wenn du denkst, mich beim Kotzen möchte ich vielleicht nicht unbedingt in 10 Meter Größe auf dem Marktplatz hängen sehen, dann solltest du dir überlegen, ob du das bei Social Media veröffentlichst, weil, wie Manu sagst, eines Tages sich das eben rächen kann, wenn die Leute deine Bewerbung angucken und sich fragen, wer ist das denn? Und dann deine Sachen im Internet irgendwie finden. Ich finde, das ist eine ganz gute Faustregel, auch für einen selber, sich irgendwie zu fragen, was man öffentlich machen will und was nicht.
Voll, und auf jeden Fall ist es halt auch witzig, dass du das gerade nochmal sagst, weil Manu und ich ja einfach digital arbeiten sozusagen.
Genau.
Und also Manu, glaube ich, mehr bei Facebook als bei Instagram, ich mehr bei Instagram, aber da durchaus viele, viele Fotos von uns zu finden sind.
Ja, und so. ich muss, also das stimmt, und ich musste ja auch, ich habe da auch meine Lernloops gehabt, also ich musste auch Dinge wieder zurücknehmen, wo ich gemerkt habe, nee, da habe ich mich jetzt zu sehr auf die Äste hinausgewagt, da habe ich jetzt vielleicht zu viel von mir preisgegeben. Ich habe auch Fälle gehabt, wo ich irgendwie was, sag ich mal, was Witziges oder irgendwie was, was ich erlebt habe mit meinen Kindern oder meiner Frau und so, und die dann zurückgemeldet haben, du, also nee, muss jetzt nicht sein, also ja, muss jetzt nicht jeder wissen, dann habe ich das aus Gründen der Diskretion meiner Familie gegenüber wieder zurückgenommen. Manchmal postest du etwas und du merkst, es kommt völlig Leuten völlig in den falschen Hals und so. Also das sind natürlich so Lernloops, die man da macht. Ich glaube, ich habe noch nie was gepostet, was mich jetzt so richtig hätte in den Arsch beißen können. Aber Ich wurde vor kurzem erinnert an einen Leserbrief, den ich vor 20 Jahren oder so geschrieben habe, und habe mich dann auch so knapp, so schwach erinnert und gedacht, meine Fresse, wenn der jetzt wieder an die Oberfläche kommt, wo ich völlig andere Überzeugungen hatte und mich da in einer Art und Weise auch sehr zweifelhaft geäußert habe, zu der ich heute nie mehr stehen wollte, weißt du so. Also das gibt's natürlich schon, ja.
Aber witzig, dass du das gerade sagst, weil ich musste auch gerade darüber nachgedacht, und ich poste bei Instagram also entweder Fotos, die offiziell sozusagen von mir gemacht wurden, oder tatsächlich weitestgehend Selfies. Das heißt, also wenig zum Beispiel auch so irgendwie Ganzkörperfotos oder so, sondern meistens tatsächlich Fotos, die ich selber auch einfach nur gemacht habe. Und bei mir ist es eher sozusagen weniger, glaube ich, der Fotoaspekt, sondern mehr sozusagen, was ich schriftlich dann dazu noch äußere.
Der Text, genau. Das ist bei dir genau, das Spannende.
Genau, also sozusagen die Komposition von Text und Bild, die irgendwie zusammen miteinander funktioniert. Mhm. Oder auch nicht, weil ich finde nämlich auch, dass Text natürlich mit Bild auch nochmal was anderes machen kann oder einem Bild nochmal eine ganz andere Deutung geben kann. Da finde ich den Zusammenhang spannend. Und ja, ich glaube jetzt so ganz kritische Sachen oder sowas, ich weiß gar nicht, ob ich die äußern würde.
Ich habe mal relativ am Anfang von unserer Hossa-Talk-Karriere, sag ich mal, hatten wir eine Folge über das Thema Sex. Ne? Ich glaube so, das muss so Folge 50 sein oder sowas. Und ich weiß, ich bin ja auch eher jemand, der eine sehr lockere Zunge hat. Also der auch irgendwie relativ schnell sehr persönliche Dinge erzählt. Und so habe ich das dann auch in dem Talk gemacht und erzählt. Und dann, als der Gofi damals die Folge geschnitten hat, hat er mich vorher angerufen und gesagt, also du solltest unbedingt diese Folge deiner Frau erstmal vorspielen, bevor wir die veröffentlichen. Und ich so, echt? Wieso und das? Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, warum das sein sollte. Aber ich habe da tatsächlich durchaus auch intime Dinge aus unserem Leben erzählt. Und gut, ne? Und ich habe dann gesagt, na gut, mache ich mal. Und meine Frau hat dann durchaus geschluckt, aber hat sie freigegeben, so.
Okay.
Ja, also, aber das war so eine Situation, wo ich dann nach dem Gespräch dachte, oh holla, siehst du mal, du hast da anscheinend eine andere Einschätzung von manchen Dingen, über die man öffentlich redet oder so, wie andere. Also das war mir davor nicht bewusst gewesen. Also
das, was ich vorhin gesagt habe, trifft zum Beispiel dann aber auch, glaube ich, ein bisschen auf das, was du gesagt hast, aber auch das, was für mich sozusagen Prämisse ist, wenn ich persönliche Dinge von mir erzähle, dann mache ich das häufig aus dem Gedanken heraus, dass sie für andere Menschen einen Mehrwert haben können. Nicht, weil ich total cool bin und mich total toll finde und ich denke, hey, ihr müsst das alle von mir wissen, sondern weil ich denke, vielleicht gibt es Menschen, die haben ähnliche Probleme, vielleicht gibt es Menschen, beschäftigen sich mit ähnlichen Dingen, und für die kann es heilsam sein, einfach, dass irgendjemand darüber redet und öffentlich darüber redet und öffentlich sagt, hey, ich habe damit auch Probleme, oder Bei mir entwickelt sich das so, das war mein letzter Post, den ich bei Instagram, glaube ich, geschrieben habe, oder vorletzter, da habe ich was zu meinem Glauben geschrieben und habe geschrieben, dass sich mein Glaube auch entwickelt und dass auch mein Glaube mal eine Zeit lang irgendwie nicht da war, auch in der Zeit, als ich als Pastorin oder Pfarrerin gearbeitet habe und bestimmt Gottesdienste gefeiert habe, wo ich im Nachhinein dachte, ja, das war jetzt mal überhaupt nicht inspiriert, Frau Horstmann. Also irgendwie, wo war denn jetzt der Heilige Geist? Der war
so.
Also, das ist für mich sozusagen immer so ein bisschen das Maßgebliche bei dem, was ich teile, dass ich denke, kann für Menschen einen seelsorglichen Charakter haben, von mir mitzubekommen, genau, womit ich struggle, was ich für Schwierigkeiten habe. Und das ist dann sicherlich was Persönliches oder manchmal auch in den privaten Bereich reinreichend von mir. Aber das tue ich dann bewusst und das tue ich, weil ich denke, dass es anderen Menschen helfen kann oder für andere Menschen irgendwie was Tröstendes haben kann, zu erfahren, dass sie nicht alleine sind mit dem, was sie beschäftigt.
Ja,
vielleicht könnten wir jetzt mal zum Ende kommen, weil wir haben unsere Zeit schon wieder überschritten. Und einfach noch mal.
Was haben wir denn für eine Zeitvorgabe grundsätzlich?
Weil eigentlich hatte ich mal 60 Minuten im Kopf gehabt, aber das kann sein, dass es...
Ich glaube, seit wir zu dritt das so machen, sind wir noch nie bei 60 Minuten gelandet. Das müssen wir ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, wir sind immer bei 1,20.
Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt auch eine ganz gute Zeit, wenn man zu dritt über Sachen redet. Ich wollte nur damit andeuten, vielleicht könnten wir auf die Zielgerade einschlagen.
Ein
Pendeln und vielleicht dann eben auch nochmal tatsächlich zu Black Mirror und Macy Day zurückkommen. Mich würde jetzt also nochmal oder habt ihr zu der Thematik eben jetzt noch irgendwas auf was euch unter den Nägeln brennt?
Nee, ich hätte wäre jetzt zum Macy Day zurückgegangen.
Genau.
Also, ich habe ja gesagt, dass mir es nicht gefallen hat.
Ja, genau. Und ich wollte jetzt gerade quasi fragen, nämlich das vielleicht nochmal sagen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was dir nicht gefallen hat und Manu, ob es ihm überhaupt gefallen hat. Und dann werde ich noch eine glühende Rede dafür halten, dass es eine der besten Black Mirror-Folgen ever ist.
Das hast du ja schon gemacht, also können wir es doch einfach umdrehen. Nee. Deswegen kannst du anfangen.
Nein. Ich habe ja noch nicht gesagt,
du
warum.
Du möchtest das letzte Wort.
Ich will das letzte Wort haben, auf jeden Fall.
Er hätte gerne einen Stufenaufbau.
Ja,
deshalb,
genau.
Fang du mal an.
Jay möchte gerne das letzte Wort.
Ich will das letzte
Wort
haben, überhaupt keine Frage.
Ja, genau.
Weil ich nicht stehen lassen kann, dass diese Folge am Schluss runtergemacht wird.
So funktioniert Dialog aber nicht, lieber Jay. Da hast du irgendwas noch nicht ganz verstanden.
Jana.
Ja, genau, voll. Also, wie ich habe schon gesagt, filmisch finde ich es ganz klar natürlich irgendwie richtig gut gemacht. Gute SchauspielerInnen, gutes Setting. Mir war der Twist ein bisschen zu platt. Ganz einfach. Also ich fand die erste halbe Stunde total gut, konnte mitgehen, fand es interessant, dachte, okay, was passiert jetzt? Und dann kam dieser Twist mit dem Werwolf und ich habe gedacht, ach so. Also ich kann nicht mal konkret festmachen, was es war. Ich glaube, es war mir in dem Zusammenhang und auch von dem, was ich vorher von Black Mirror gelesen habe, dass eben so manchmal so wirklich so Brainfuck-Momente kommen und so richtige Plot-Twists, wo man sich denkt, what the fuck, was passiert hier gerade oder kann das wirklich so sein und so. Und das ist es eben nicht in der Folge in dem Sinne, sondern es ist so ein Plot-Twist mit so einem Horror-Element drin. Ich habe früher relativ viele Horrorfilme gesehen und bin da von einem Werwolf tatsächlich nicht mehr beeindruckt, muss ich einfach sagen. Das macht nichts mehr mit mir, wenn da so ein Werwolf aus der Tür kommt. Da passiert nichts mehr. Und deswegen war ich, glaube ich, von Erwartungshaltung her, auch wenn ich wenig Erwartung hatte, weil ich ja gesagt habe, ich habe noch nicht viel Black Mirror gesehen, war es trotzdem so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der Plot-Twist. Und ich meine, wir haben drüber geredet. Na klar kann man sagen, irgendwie das Monster erschaffen wir selber dadurch, dass wir es sozusagen mit unseren jagen und dann jagt das Monster uns. Ich verstehe die Metapher total. Und trotzdem ist es für mich von der Wendung her, vom Plot-Twist her ein bisschen platt und auch die Ambivalenz, die Hauptdarstellerin so ein bisschen in sich haben soll. Mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Dieses Hin- und Hergerissene, ist das ethisch okay oder ist es ethisch nicht okay? Das zeigt sie zwar in ihrem Spiel und das macht sie auch okay, aber das ist jetzt auch alles nichts Neues unter der Sonne.
Okay, Okay, also ich schließe mich da im Wesentlichen an. Ich war auch von dem Plot-Twist zum Schluss, das war für mich so ein What-the-fuck-Moment, weil ich gedacht habe, jetzt wird irgendwie das Genre gewechselt. Jetzt wird irgendwie plötzlich, ich habe gedacht, es geht irgendwie um Technik und Sozialkritik und so, und plötzlich taucht dann Werwolf auf und frisst alle anderen weg und so. Da denke ich, was ist jetzt das hier? Ich muss allerdings sagen, jetzt in zweiter Instanz beim Nachdenken drüber, könnte es sogar sehr intelligent sein, eben wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, es wird hier die Jäger-Opfer-Ebene wird umgedreht, es wird ein Stück weit gespielt vielleicht mit dieser Metapher von Werwolf, der andere, besser wäre es dann noch gewesen, wenn es ein Vampir gewesen wäre, der andere aussaugt, weil die Paparazzi ja eigentlich das Leben aus den Celebrities aussaugen, so. Das wäre geiler, noch stimmiger gewesen. Aber so auf dieser metaphorischen Ebene, wenn sie wirklich so weit gedacht haben, muss ich sagen, Chapeau. Das hat sich mir aber beim ersten Schauen irgendwie nicht erschlossen. Aber Jay, du hast das natürlich alles gemerkt und bist deshalb auch viel begeisterter als wir davon.
Ja, also ich will, ich kann das schon alles gut verstehen, was ihr sagt. Ich will einfach mal grundsätzlich für die Folge eine Lanze brechen, weil ich habe sie mir ja vorhin tatsächlich auch noch mal angesehen. Die geht 40 Minuten lang und die liefert in 40 Minuten das, was normalerweise 90 Minuten schaffen, sozusagen. Wirklich sehr komprimiert. Die ersten 10 Minuten sind eine Bombeneinführung in die beiden Hauptcharaktere, in das Thema Paparazzi, in den Konflikt, den es diesbezüglich gibt in der Hauptdarstellerin und auch natürlich gesellschaftlich sozusagen, haben wir jetzt ja lange drüber gesprochen. Und dann hast du sozusagen die Jagd nach der Macy Day, die dann sozusagen die nächsten 20 Minuten einnimmt und zwischendrin immer sozusagen so ein bisschen das Schicksal von Macy Day. Und in den letzten 10 Minuten dreht sich dann das Ganze, wie wir schon besprochen haben. Und ich fand das sehr, sehr, sehr dicht und sehr sensationell gemacht. Und ich fand auch den Twist super, weil ich fand die Verwandlung im Blitzlichtgewitter, also sprich, das Monster wird, also auch wenn natürlich alle wissen, ein Werwolf wird nicht durch Blitzlichtgewitter zum Werwolf, aber hier ist es ja quasi so, also die Schauspielerin verwandelt sich im Blitzlichtgewitter zu diesem Monster. Und das ist für mich nochmal eine Meta-Aussage, nämlich das, was wir sozusagen über die Stars kolportieren als Paparazzis, was sie zu Monstern macht, nämlich indem sie, keine Ahnung, beim Kacken, beim Vögeln, beim Heroin nehmen zeigt, diskreditiert sie zu sowas, was man im Zoo beobachtet. Der
Affe.
Das ist
unmenschlich. Genau. Entmenschlicht hatten wir vorhin.
Es entmenschlicht sie. Und das wird, finde ich, in diesem Blitzlichtgewitter während der Verwandlung zum Monster, also finde ich super gut in Bilder umgesetzt. Und dann natürlich sozusagen der Schluss sozusagen, also das moralische Urteil, die Jäger werden zu Gejagten, kriegen quasi ihre eigene Medizin verabreicht, in anderer Form zwar, nicht durch Blitzlichter, sondern durch Zähne des Monsters, auf der Metaebene dessen, was sie erschaffen haben, sozusagen. Das fand ich einfach sehr gelungen. Und ich hatte natürlich auch überhaupt nicht mit einem Werwolf-Ende gerechnet, fand das aber sehr stimmig und in diesem Sinne eben auch den Twist gelungen, weil ich das hab nicht kommen sehen, sozusagen. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das eine wirklich tolle Folge, die komprimiert, sehr dicht als Film super gut funktioniert. Also,
genau. Ja. Ja, also du gibst also den unseren Hörerinnen und Hörern doch noch einen Grund, sich die Folge nach all den Spoilern, die wir heute gebracht haben, noch anzusehen und hoffentlich auch ein paar weitere Folgen noch der 6. Staffel oder der letzten Staffeln oder vielleicht die Zwischenfolge Bandersnatch, in die man selber eingreifen kann. Ich binde hier mal den Sack zu und danke euch für eure für das angeregte Gespräch zu Black Mirror, zu dieser Folge Maisie Day. Paparazzi und Paparazza. Genau, es wird noch viel zu sagen geben und wir könnten, wie gesagt, auch über andere Folgen noch problemlos Stunden sprechen und tun das vielleicht auch in Zukunft noch. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit und jetzt geht's dann in die Sommerpause.
Richtig.
Dann werden wir uns mindestens für eine Folge werden wir aussetzen und dann nach dem Sommer in alter Frische wieder starten.
Im September, oder?
Genau, und uns vornehmen, was uns die Serienwelt vorwirft. Es steht einiges an. Ich bin sehr gespannt.
Wir freuen uns.
Genau.
Bis dahin habt's schön, habt einen hübschen Sommer und bis bald. Genau.
Ja. Schwitzt nicht so viel, sondern guckt lieber Serien. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. RevLab.